Ja, wir werden heute in unserer Wertereihe weitermachen. Es geht ja so ein bisschen um Identität unserer Gemeinde. Wir hatten schon zwei Einheiten gehabt. Wir haben festgestellt, wir brauchen einen Rahmen, dass eben Gott gesagt hat, ohne Liebe ist alles nichts. Also der Rahmen muss die Liebe sein bei allen Überlegungen. Beim letzten Mal haben wir ja über Jesus als Hinweisschild gesprochen. Heute sind hier noch zwei Personen dazugekommen. Da werden wir gleich mehr zuhören. Im Jahr 1740 soll Gellert, ein Dichter, der später berühmt geworden ist, damals war es noch nicht, der ist bei einer Gräfin vorgestellt worden. Die Gräfin wollte gerne einen Erzieher für ihren Sohn suchen. Der Gellert war dafür bekannt, dass er eben eine freundliche Frömmigkeit hatte, sage ich mal so, und ein großes Wissen. Und die Gräfin hat ihm ein lukratives Angebot gemacht für die Erziehung ihres Sohnes. Und hat gesagt, ja, mir ist ja bekannt, dass Sie über großes Wissen verfügen, aber ich möchte Sie bitten, mein Sohn braucht nur so den Anstrich von Wissen, da reicht, wenn der ein bisschen Geografie kann und Geschichte und das Wichtigste, so ein Anstrich reicht. Und er hat gesagt, und Sie sind ja bekannt für Ihre Frömmigkeit, bei meinem Sohn reicht auch so ein Anstrich von Frömmigkeit. Also wenn der die 10 Gebote kann und sonntags in den Gottesdienst geht, das ist genug. Mehr muss nicht sein. Ich möchte nicht, dass mein Sohn ein dauernd betender Christ sei oder wird. Und dann soll Gellert zu der Frau gesagt hat, unter diesen Umständen empfehle ich Ihnen einen Anstreicher und ist dann gesagt, unter den Bedingungen arbeite ich hier nicht. Kann man sich vorstellen, wenn ihr, die heute die Segnung haben, Kinder erzieht, ich hoffe, ihr gebt ihnen mehr mit als einen Anstrich, damit ist Kindern nicht so gut gedient, Erwachsenen auch nicht, wenn wir mit einem Anstrich zufrieden sind. Wenn wir über Gemeinde sprechen, dann geht es uns als FEG nicht um einen Anstrich, sondern wir reden über Jüngersein. Das hat was mit Hingabe zu tun. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also es hat was mit in den Spuren Jesu wandeln, ihm nachgehen. Ich sag mal so, wenn du eine Gemeinde suchst, in der es nur einen frommen Anstrich gibt, darfst du gerne kommen, wirst aber ab und zu herausgefordert, dich mit einem Anstrich nicht zufrieden zu geben. Weil ich glaube, das ist nicht das Bild, das Jesus für uns im Sinn hat, dass wir nur so einen frommen Schein, ein bisschen Anstrich haben vom Glauben, sondern dass uns herausfordern will, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Und darum heißt das Thema heute Gemeinde in der Nachfolge Jesu. Und diese beiden Personen, da hat einer eine Frage, der andere weist ihn auf Jesus. Die kommen in das Gespräch über Glauben, sie weisen auf Jesus hin. Jüngerschaft hat etwas damit zu tun, jemand zu helfen, auch im Glauben zu wachsen, selber im Glauben weiterzukommen. Ich möchte mit euch drei Gedanken anschauen. Den ersten Gedanken habe ich mir geschrieben, Jesus-zentriertes Leben. Das passt eigentlich gut, wenn Jesus das Hinweisschild auf Jesus ist, wenn wir auf Jesus hinweisen, dass wir selber auch mit Jesus, dass Jesus unser Zentrum ist. In einem Kindergarten singt die Erzieherin mit den Kindern ein Lied, Halleluja, 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 preiset den Herrn. Ihr kennt das wahrscheinlich, Halleluja, 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 preiset den. Ich singe nicht weiter, ist okay. Und bei Halleluja müssen die Jungs aufstehen, bei preiset den Herrn die Mädchen und dann drehen die sich immer ein bisschen weiter im Kreis. Und als das Lied gesungen ist, fragt die Erzieherin die Kinder, wisst ihr denn, was es heißt, preiset den Herrn? Und ein 5-jähriges Mädchen zieht logische Schlüsse aus dem, was gerade passiert ist und sagt, preisen heißt, wir kreisen immer um Gott. Genau das ist eigentlich, worum es geht. Wenn es um Jüngerschaft geht, geht es nicht in erster Linie um etwas, was ich tue, sondern um etwas, was ich bin. Ich bin in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich lebe aus der Beziehung mit Jesus. Es ist etwas Lebendiges, etwas, was mich selber prägt, was mich ausmacht. Und wenn es um Jüngerschaft geht, ist so eine Frage an dich und an mich, kreist mein Leben um Gott? Ist Jesus meine Mitte? Nimmt meine Liebe zu Jesus zu und auch die Liebe zu Gott? Das sind eigentlich die grundlegenden Fragen, wenn es um Jüngerschaft geht. Nicht, was ich tue, sondern wer ich bin. Bin ich in der Beziehung mit Jesus? Liebe ich Gott? Ich sag mal so, um Jesus kreisen ist vielleicht ein anderes Wort für Nachfolge. Das heißt ja Jesus nachgehen. Aber wenn ich um Jesus kreise, bin ich ja auch immer ausgerichtet auf ihn. Und das ist das, was uns wichtig ist. Und ich bin überzeugt, du und ich, wir können nicht besser leben als in der Begegnung aus Gott. Wenn Gott unser Leben prägt, dann ist das für uns gut. Dann können wir von ihm lernen. So wie eure Kinder von den Eltern lernen. Also meine Kinder haben einige Angewohnheiten von mir übernommen, nicht immer nur die guten, aber das ist so, sie kopieren die Eltern in manchen Dingen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was Kinder und Eltern so lernen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gezeigt, aber es ist normal. Wir imitieren die Menschen, mit denen wir viel Kontakt haben. Das sind unsere Eltern. Und wenn du und ich in der Beziehung mit Jesus leben, wenn wir um Jesus kreisen, dann prägt uns das. Selbstverständlich, automatisch, sage ich mal. Aber um das tun zu können, sagt Jesus in Lukas 9, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also Jesus spricht hier davon, ich habe es ja gesagt, Nachfolger heißt eigentlich, ich bin ein lernender Jünger, ein Lernender, ein Schüler von Jesus. Also ich will von ihm lernen, mich von ihm prägen lassen. Wenn ich das tue, dann muss ich mich selber ein Stück weit verleugnen. Dann kann ich nicht selber entscheiden, immer was gut und richtig ist, sondern ich gucke ja auf Jesus, was Jesus zu Themen zu sagen hat. Das will mich prägen. Ich möchte es mal so salopp sagen, es gibt manchmal Menschen, die auch in Gemeinden sind, die denken, es gibt sowas wie einen christlichen Vampir. Die sagen, Herr, ich brauche ein bisschen von deinem Blut, aber sonst lebe ich mein Leben, wie ich möchte. Ich will selber Herr sein. Und am Ende sehen wir uns vielleicht im Himmel, dein Blut reicht mir. Jüngerschaft heißt nicht nur, sich von Jesus vergeben zu lassen, sondern in der Nachfolge Jesu zu bleiben, ihm nachzugehen, sein Kind zu sein. Wenn ich Jesus zur Nummer eins meines Lebens mache, wenn ich also um ihn kreise, werden alle anderen Bereiche meines Lebens auch an Jesus ausgerichtet. Dann kann ich in der Familie zum Beispiel eher vergeben oder werde aufgefordert zu vergeben, weil Jesus mir sagt, du, ich habe dir vergeben, vergib deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern, deinen Eltern, trag ihnen das nicht nach. Und dann fordert Gott uns heraus. Und dann stellt er uns manchmal auch in Frage. Aber das brauchen wir, das ist wichtig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie hart Jesus dem Petrus ins Wort fährt, als Petrus nach der Schilderung des Leidens, Jesus kündigt an, dass er sterben muss und Petrus sagt, das geschehe dir ja nicht. Und dann sagt Jesus zu dem Petrus ganz hart, geh weg hinter mich, Satan. Weil er weiß, es ist für uns nicht gut, wenn wir Jesus sagen wollen, wo es lang geht. Also ich soll nicht vor Jesus sein, ich soll eigentlich noch niemals neben Jesus sein als Steuerberater sozusagen und ihm sagen, was er zu tun hat, sondern ich soll hinter ihm sein, in der Gemeinschaft mit ihm, aber dass klar ist, dass er entscheidet und ich eben hinterhergehe. Und ich möchte dich fragen, wer folgt wem in deinem Leben? Folgst du Jesus oder erwartest du, dass Jesus deinen Plänen folgt? Jüngerschaft bedeutet, dass Gott uns eben auch herausfordert. Und heute Morgen will ich dich herausfordern und dir neu zusagen, du sollst nicht der Chef deines Lebens sein, sondern Jesus möchte das sein. Wir haben ja in diesem Wert festgestellt oder so geschrieben, wir wollen eine Gemeinschaft sein von Menschen, die von Jesus lernt und sich von ihm verändern lässt. Und wir haben auch geschrieben, wir möchten konkret auf Jesus hören und auf das, was er in unser Leben spricht. Vielleicht können wir so beten, wie es Ian Thomas gesagt hat, das war der Gründer, der Fackelträger. Der hat sich so ein Gebet zu eigen gemacht, das ich sehr schön finde und herausfordernd. Er hat jeden Morgen dieses Gebet für sich gebetet. Das heißt so, Herr, ich danke dir dafür, was du heute wieder tun wirst, für jeden Menschen, den du retten wirst. Für den Trost, den du geben wirst. Denn du hast versprochen, genau das zu tun. Und dann hat er gesagt, und wenn du sogar mich in diesem Plan gebrauchen willst, hier bin ich, Herr. Ich möchte dir Mut machen zu sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich in deinem Plan. Ich will dir nachgehen und dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Das ist uns als Gemeinde wichtig. Wir wollen auch eine Strategie jetzt in Anführungszeichen, habe ich, sage ich mal, das zweite, eine fördernde Strategie, wie man das fördern kann. Wie wir als Gemeinde uns untereinander fördern können, wie in diesem Bild hier, der eine hat Fragen, der andere hilft ihm, weist ihn auf Jesus, ne, wie wir einander fördern können, in dieser Jüngerschaft Jesus nachzufolgen. Es gibt verschiedene Methoden. Man kann das so machen wie ein Cowboy, der also in ein Saloon kommt, sieht einen alten Mann und er denkt, er macht sich einen Spaß mit dem alten Mann, zieht seinen Revolver und fragt den alten Mann, ob er schon mal getanzt hat, ob er tanzen will. Der alte Mann sagt nein, dann schießt er 6 Mal vor ihm auf den Boden und der Mann fängt an zu tanzen. Dann ist sein Revolver leer. Dann geht der ältere Mann relativ ruhig nach draußen zu seinem Maultier, holt seine Schrotflinte, kommt wieder rein und sagt zu dem Mann, ob er schon jemals ein Maultier geküsst hat. Und der Mann sagt, nein, aber ich wollte das schon immer mal machen, weil er eben das Gewehr vor die Brust gehalten hat. Der konnte nicht mehr zurückschießen. Das wollen wir nicht tun. Ne? Es geht heute nicht darum, euch das Gewehr auf die Brust zu setzen. Das ist nicht Motivation. Dann entmutigt man Menschen. Das macht keinen Sinn. Sondern wir wollen Möglichkeiten, Impulse schaffen, damit Menschen in der persönlichen Beziehung zu Jesus wachsen können. Damit sie wirklich weiterkommen können. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Weiß jemand, was das ist? Wortmeldung. Ein Stein ist schon mal gar nicht so schlecht, aber oder ein, wie bitte? Ein Bergkristall könnte sein, ist aber nicht ganz richtig. Habe ich nicht verstanden. Habe ich immer noch nicht verstanden. Salz, ja, das wäre auch möglich. Was? Eis. Nee, es ist wirklich ein Edelstein, und zwar ist das ein Diamant im Rohzustand. Der größte jemals gefundene Diamant der Welt, über 850 Karat, 65 Millionen Dollar wert, dieses Stück Stein, wurde irgendwo in Botswana ausgegraben. So sieht ein Diamant aus, wenn man ihn findet. Also bei Weitem nicht so, wie wir es kennen. Und jemand hat mal verglichen, Jünger Jesu sind wie Diamanten, wie Rohdiamanten. Und anhand dieses Bildes möchte ich einfach 3 Gedanken mitteilen, wie wir Menschen fördern wollen in ihre Jüngerschaft. Das erste ist, ja, wir müssen erstmal Diamanten sein. Jesus macht, so leid es mir tut, eine Trennung zwischen Geschöpfen und Kinder Gottes. Er sagt, alle Menschen sind etwas Besonderes, sie sind seine Geschöpfe. Aber er sagt, ein Diamant, ein Kind Gottes wird man dann, wenn man Jesus in sein Leben einlädt, wenn die Beziehung zu Jesus in Ordnung ist, wenn die geklärt ist. Jesus sagt es in Johannes 1, Vers 12 so, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also, es braucht diese Beziehung zu Jesus, ein Diamant zu sein, ein Rohdiamant. Alle Menschen sind wertvoll, versteht das nicht falsch, ist nur ein Bild. Aber ein Rohdiamant zu sein, ein Jünger Jesu zu sein, braucht die Entscheidung, mit Jesus zu leben. Wir als Gemeinde wollen Menschen manchmal auch in Entscheidungssituationen führen, dass wir ihnen eben sagen, du brauchst Jesus in deinem Leben. Jesus ist der Retter der Menschen. Nicht du, nicht ich, nicht die Philosophien, die in der Welt herrschen, sondern Jesus ist der, der für dich gestorben ist, der dir ewiges Leben schenkt, der deine Schuld vergibt, der dein Leben neu machen kann. Und darum fordern wir manchmal in Gottesdiensten Menschen auf, auch einen Anfang mit Jesus zu machen. Also wenn du heute hier bist und hast Jesus nicht in deinem Herzen, du weißt nicht, dass Jesus dein Herr ist, oder du weißt nicht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, ob du im Himmel bist oder nicht, dann lade ich dich ein, heute Morgen klare Sache mit Jesus zu machen, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich möchte meinen Glauben dir vertrauen, mein Leben sozusagen an dir festmachen, in Anspruch nehmen, was du für mich getan hast. Das ist uns wichtig. Darum gibt es manchmal auch Glaubenskurse. Also Jody und plant gerade einen mit mir zusammen, dass wir auch Leute einladen, über den Glauben nachzudenken. Darum machen wir auch, wollen wir euch fördern, dass ihr lernt, über den Glauben zu sprechen im Alltag, da wo Gott euch hingestellt hat. Weil es wichtig ist, dass Menschen sozusagen ein Rohdiamant werden. Und das Zweite ist, dass der Diamant schön wird, Dafür muss er geschliffen werden. Er muss geschnitten und geschliffen werden. Man muss an ihm arbeiten. Denn eins muss uns klar sein, wenn jemand zum Glauben kommt, soll er nicht so bleiben in dem Zustand, wie er war, sondern er soll ja Jesus ähnlicher werden. Er soll im Glauben wachsen, er soll Fortschritte machen. Also wir haben heute die Kinder gesegnet, auch dazu habe ich noch ein Bild. Kinder tragen für gewöhnlich Lätzchen, das ist bei Kindern ganz sinnvoll. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wie das aussieht, wenn man kein Lätzchen hat bei den Kindern. Das macht Sinn, manchmal sogar gut, wenn die Eltern eins tragen, wenn die Kinder essen. Das ist sinnvoll, aber wenn das Kind jetzt ein erwachsener Mensch ist, sieht ein Lätzchen komisch aus, dann hat man, früher trug man dann eine Schürze, ein Arbeitsgewand sozusagen. Ne? Man hat eine Schürze umgehabt und man hat gearbeitet. Und wenn du Christ bist, dann ist es nicht richtig, wenn du 30 Jahre lang ein Lätzchen trägst und dabei wartest, dass andere dich im Glauben immer wieder füttern, dich weiterbringen, dir das Essen im Mund schieben, sondern Gott erwartet, dass du irgendwann eine Schürze anziehst und selber sozusagen aktiv wirst, dass du selber in einem Reif bist, etwas tun kannst, mit Menschen ins Gespräch kommen kannst, dem, der Fragen hat, vielleicht Antworten geben kannst, ihn auf Jesus hinweisen kannst, dass sich in deinem Leben etwas tut. Wo können wir das tun? Indem wir euch, dich und mich, wir alle sind Kirche, ne? Das hier ist nicht die Kirche, das ist unser Gemeindehaus. Wenn du an Jesus glaubst und hier kommst, bist du Kirche, da wo Gott dich hingestellt hat, im Alltag. Und mindestens 90% deines Lebens spielt sich im Alltag ab. In der Art, wie du Kinder großziehst, in der Art, wie du Baby wickelst, in der Art, wie du mit deinen Kollegen umgehst, in der Art und Weise, wie du den Haushalt führst, in der Art und Weise, wie du mit dem Alter umgehst. All das ist eine Art und Weise, eine Möglichkeit, wo Gott dich und mich prägen will. Und uns ist es wichtig, dass du und ich, dass wir das im Blick haben. Der Alltag ist so ein Bewährungsfeld für unsere Jüngerschaft, wo Gott dich prägen will, herausfordern will, verändern will, wo er an dir arbeitet. In den Umständen, die dein Leben ausmachen. Kolosser 3, Vers 17 heißt es, alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Alles also, was uns begegnet. Martin Luther King hat einmal gesagt, wenn deine Aufgabe darin besteht, die Straße zu fegen, dann hat er gesagt, dann fege die Straße, so wie Michelangelo Bilder malt, wie Shakespeare Gedichte geschrieben hat, wie Beethoven komponiert hat. Und er hat gesagt, fege die Straße so, dass alle himmlischen und irdischen Herrscher innehalten und sagen, er lebte als ein großer Straßenfeger, er hat seine Arbeit gut gemacht. Wir möchten dir Mut machen, da wo Gott dich hingestellt hat, in Anführungszeichen, dein Straßenfeger sein, zur Ehre Gottes zu leben. Als Arzt, als Rentner, als Schüler, Ingenieur, Handwerker, Krankenschwester, ihr dürft jetzt euren Beruf einsetzen. Da, wo Gott dich hingestellt hat, Kaufmann, es gibt noch ganz viele. Wichtig ist, da möchte Gott dich haben und da will Gott dich auch gebrauchen. Wir möchten in der Gemeinde das fördern, indem wir zum Beispiel ab und zu mal auch ein Dienstseminar anbieten, um dir zu helfen, zu erkennen, wo hat Gott mich begabt, wo kann ich mich denn einbringen. Es ist wichtig, dass du erkennst, was Gott dir mitgegeben hat, damit du das tun kannst, wo du gut drin bist, wo Gott dich haben will, dass Gott dich an die richtige Stelle stellt. Und wir möchten Mut machen, heraus aus der Konsumentenhaltung zu kommen. Es ist angenehm, hier zu sein und vielleicht nur gefüttert zu werden. Da ist auch gar nichts Falsches dran, aber daran soll es eben nicht bleiben, sondern ich soll das im Alltag umsetzen. Ich soll mich einbringen mit meinen Gaben, damit ich merke, dass Gott mich gebraucht, durch mich etwas bewegt. Und wir möchten uns gegenseitig korrigieren und ermutigen. Auch das brauche ich in der Jüngerschaft, dass manchmal Menschen mir Sachen sagen, das ist nicht immer nett, aber das brauche ich. Und ich glaube, du brauchst das auch, dass dir manchmal jemand auch etwas sagt, was dir hilft, etwas zu verändern oder besser zu machen oder anders zu machen. Also das ist diese Schleifen. Gott will an dir arbeiten. Du sollst nicht im Rohzustand bleiben. Du sollst wie dieser Diamant sozusagen strahlen. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Wir müssen im Licht bleiben. Was nützt der schönste Diamant, wenn man nur im Tresor liegen hat? Ne? Das, wenn er dann auch noch unbeleuchtet ist, dann liegt er vor sich rum. Ein Diamant, der kommt am besten zur Wirkung, wenn er ins Licht kommt, wenn das Licht sich in ihm bricht, wenn er leuchtet. Und das ist etwas, was du und ich auch brauchen, um jünger zu sein und in der Jüngerschaft zu wachsen. Wir müssen ins Licht, wir müssen in die Begegnung mit Gott, wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen, die Gemeinschaft mit ihm suchen. Hans-Joachim Eckstein hat einmal ein Zitat geschrieben, er hat gesagt, es gibt nur einen, von dem man uneingeschränkt sagen kann, dass er ein guter Christ war oder ist, Jesus Christus selbst. Wir anderen sind es nur in dem Maße, wie Christus durch uns leben kann. Also, dass ich mir Christus zur Verfügung stelle, dass seine Liebe durch mich leuchten kann, dass er mich prägt und verändert. Und deshalb ermutigen wir, auch die Begegnung mit Gott zu suchen, in der stillen Zeit, im Bibellesen, in der Anbetung, in der Stille, dass man vielleicht auch mal irgendwo hinwegfährt, wo man ganz Ruhe hat, vielleicht auch mal in ein Kloster, wo man einfach Zeit hat, Gott besonders zu begegnen, weil es Ruhe ist. Geistliche Übungen, das nennt man geistliche Übungen. Geistliche Übungen sind letztlich nur Werkzeuge, die helfen können, dass ich eine Tür öffne, durch die Gott in mein Leben sozusagen hineinkommen kann und mich prägen kann, durch seine Gnade verändern kann. Und wenn wir geistliche Übungen praktizieren, Bibel lesen, beten, die Stille suchen, Gott anbeten, fasten, was auch immer euch da einfällt, dann sind das Dinge, die schon Jesus praktiziert hat. Jesus hat auch die Stille gesucht, weil er wusste, ich brauche die Begegnung mit dem Vater, damit mein Leben leuchtet, damit ich Gott widerspiegeln kann, damit ich nicht aus eigener Kraft lebe. Also den Mut, ein Diamant zu werden, der von Gott verändert wird und durch seine Gegenwart strahlt. Der dritte und letzte Gedanke, wie wir das fördern wollen, lebendige Kleingruppen. Wir wollen eben auch Begegnungsmöglichkeiten schaffen, indem man Leben und Glauben teilen kann. Und deshalb ist es uns wichtig, dass Menschen nach Möglichkeit auch noch eine Kleingruppe besuchen. Denn wir sind überzeugt, dass Gott uns auf Beziehung geschaffen hat. In 1. Mose 2, Vers 18, da geht es zuerst um die Ehe, aber es zeigt, dass der Mensch nicht zum Alleinsein bestimmt ist, jetzt unabhängig von der Ehe. Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Gott hat uns mit einer Beziehungs-DNS ausgestattet. Wir brauchen ein Unterstützungssystem einer anderen Menschen. Das muss nicht der Ehepartner sein, aber wir brauchen Menschen um uns herum, die für uns da sind, zu denen ich gehen kann, wenn etwas schwierig ist. Darum wollen wir Menschen Mut machen, in Kleingruppen zu gehen, eine Bibelgruppe, BJE im Teenkreis, dass ich einen Raum habe, der nicht so groß ist wie im Gottesdienstraum. Und damit sind wir bei der ersten Gemeinde. Von der ersten Gemeinde heißt zum Beispiel Apostelgeschichte 5, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel, ich sage jetzt mal im Gottesdienst, und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkünden. Es gab beides, die große Versammlung und eine kleine Gruppe. Ich möchte euch einfach Mut machen, falls ihr noch nicht in einer Kleingruppe seid, ein paar Gründe nennen, warum es gut ist, drin zu sein. Einmal kann man in einer Kleingruppe Gottes Wort gemeinsam studieren. Da erzählt nicht von hier vorne einer etwas und ihr müsst zuhören, sondern dann könnt ihr selber über der Bibel arbeiten, an der Bibel arbeiten. Jemand hat mir gesagt, wo man das Wort Gottes nicht kennt, erlebt man das Wirken Gottes nicht, weil man sich Gott gar nicht an seinen Verheißungen festmachen kann, weil man von Gottes Wort wenig weiß, von den Zusagen. Kleingruppen bieten die Möglichkeit, Gemeinschaft zu praktizieren. Ich sag mal so, du kannst deine Gemeinde lieb haben, aber du kannst die große Gruppe von Menschen nicht alle lieben. Das geht einfach technisch nicht. Es sind zu viele Menschen. Also wie gesagt, du kannst sie lieb haben, ne? Aber lieben heißt ja auch zu wissen, was den Menschen beschäftigt. Und das geht nicht in der großen Gruppe. Aber es funktioniert in einer kleineren Gruppe, wo wenige Menschen sind, wo man sich austauschen kann. Stellt euch vor, ein Mann, der hier Sonntag sitzt, vielleicht sogar im Anzug, schick gekleidet, der kriegt aber den Mund nicht auf, er sagt nichts. Der gleiche Mann, vielleicht Donnerstagabends im Hauskreis, ist er plötzlich in legerer Kleidung, trinkt einen Kaffee und erzählt wie ein Wasserfall. Warum? Weil er in einem vertrauten Rahmen ist, weil er die Menschen kennt, weil es ihm leichter fällt, sich zu öffnen. Und ein letztes, wir brauchen Kleingruppen, damit wir füreinander beten können. Wisst ihr, manche von uns haben Probleme, von denen keiner weiß. Ich bin auch nicht überzeugt, dass jeder von allen Problemen wissen muss. Nicht falsch verstehen, manches muss auch nicht jeder hören. Aber manchmal hätte ich gern, dass ich mit jemand etwas teilen kann, was mir auf dem Herzen liegt und habe keinen. Und eine Kleingruppe, in der man sich gut kennt, bietet die Möglichkeit, dass man auch füreinander beten kann. Ich habe das Beispiel gelesen von einem Mann, der in einer Kleingruppe ist und plötzlich erzählt, dass seine Ehe auf dem Spiel steht. Warum? Und er sagt das unter Tränen, dass seine Frau als Kind missbraucht worden ist. 15 Jahre lang hat sie das unterdrückt, im Unterbewussten versteckt. Und jetzt ist es wieder aufgebrochen, hochgekommen. Und in der Frau ist Unruhe, in der Ehe ist Unruhe. Ihre Ehe steht wirklich auf dem Spiel, weil die Frau nicht damit umgehen kann, nicht weiß, was sie tun soll. Dieses Trauma sie verfolgt bis heute und sie nicht gelernt hat, das aufzuarbeiten. Der Mann erzählt das in dieser Gruppe und dann geschieht das Schöne, was ich auch schon erlebt habe, dass einer in der Gruppe einfach aufsteht, ihm die Hand auf den Rücken legt, dann kommt der zweite aus der Gruppe, legt ihm die Hand auf den Kopf, jemand fasst ihn an der Hand und alle aus dem Hauskreis stehen plötzlich um diese Person und beten fast eine Stunde lang für diesen Menschen und bringen seine Situation vor Gottes Thron. Das ist das, was ich dir wünsche, dass du das so erlebst, dass du so etwas hast, ein Unterstützungssystem. Und ich bin der Überzeugung, wir brauchen das und deshalb Mut machen wollen, falls du noch keine Kleingruppe hast, melde dich. Wir versuchen, entweder eine zu schaffen oder dich irgendwo mit hineinzunehmen, damit du die Möglichkeit hast, das zu erleben. Ich komme zum Schluss. Also ich hoffe, ich war jetzt heute nicht wie der Mann mit der Schrotflinte, ne, der euch jetzt das Gewehr auf die Brust gesetzt hat. Das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte euch Mut machen, möchte aber schon sagen, uns reicht als Gemeinde ein frommer Anstrich nicht. Damit sind wir nicht zufrieden, zu sagen, alles ist schön, bleib so wie du bist, sondern wir wollen schon sagen, wir wollen von Jesus lernen, ihm nachfolgen. Und wir wollen das auch fördern, wo es möglich ist. Und ich möchte dir Mut machen und sagen, lass dich herausfordern. Jesus nachzufolgen nochmal ist das Beste, was uns passieren kann. Denn Jesus sagt, ich will Ihnen das Leben geben, das Leben im Überfluss. Amen. Ich bete.